Ja, jetzt liegen die eigentlichen Weihnachtstage schon wieder hinter uns. So schnell geht das. Und ich weiß nicht, wie ihr Weihnachten erlebt. Ich finde, es ist auch vom Umgang, von den Begegnungen her immer eine besondere Zeit. Die Menschen grüßen sich auf einmal. Also wenn man hier auf dem Heißwerk rausgeht, so in die Streuobstwiesen hinein, grüßt man sich normalerweise nicht. Aber in den letzten Tagen immer wieder frohe Weihnachtstage und freundliches Grüßen. Vielleicht habt ihr es auch schon so erlebt. An Weihnachten lachen Menschen, die sonst zum Lachen in den Keller gehen. Also Weihnachten erinnert uns aber auch daran, dass es ja insgesamt anders sein kann, als es ist. Wir haben heute dieses Lied, das wir im Hintergrund jetzt vielleicht nochmal eingeblendet sehen, O du Fröhliche, diese Folien, die wir heute dabei haben, ein Lied schreibt Geschichte und ja, dieses bekannte Lied ist uns allen jeden Weihnachten eingängig, wir singen es normalerweise laut und kräftig zu jedem Heiligabend-Gottesdienst am Ende. Wir wollen es nachher auch noch mal hören, hier und vielleicht zu Hause laut singen. Und bei dem nächsten Bild sehen wir mal den Dichter, der das gedichtet hat. Johannes Daniel Falk. 1768 bis 1826, das ist durchaus eine andere Zeit. Wenn wir ja sehen, was für Kriegswirren da auch hineinkommen. Aber er wird so überschrieben als Weimarer Waisenvater. Warum jetzt eigentlich nicht auf das Lied bezogen? Ja, das Lied ist bekannt, aber was auch wieder interessant ist, der Hintergrund dieses Liedes ist eigentlich ein ganz anderer. Er hat nämlich nur die erste Strophe von dem Lied gedichtet und ursprünglich hat dieses Lied drei Strophen, aber sie beziehen sich auf das ganze Kirchenjahr. Es ging darum, das ganze Kirchenjahr auf ganz einfache Weise Kindern verständlich zu machen. Die Melodie eines alten sizilianischen Fischerliedes. Und die erste Strophe kennen wir. Wir können mal dieses ursprüngliche Lied sehen. Das heißt, es fängt an eben, O du Fröhliche, O du Selige, gnadenbringende Weihnachtszeit, Welt ging verloren, Christ ist geboren, freue, freue dich Christenheit. Das kennen wir, oder? Genau, so und jetzt, was ist denn mit der zweiten Strophe passiert? Ja, nach Weihnachten hat Falk in seinem Kirchenjahr Ostern herausgegriffen. O du Fröhliche, o du Selige, gnadenbringende Osterzeit. Welt liegt in Banden, Christ ist erstanden. Freue, freue dich Christenheit. Das ist ursprünglich die zweite Strophe. Und ein weiteres großes Kirchenfest, das wir feiern im Jahr, ist, dass der Heilige Geist kommt. Und das feiern wir an Pfingsten. Daher die dritte Strophe, O du Fröhliche, O du Selige, gnadenbringende Pfingstenzeit. Christ, unser Meister, heiligt die Geister. Freue, freue dich, Christenheit. Und dieses Lied hat ja dann alle drei Anlässe in einem. Naja, und dann hieß es damals, ja, das können wir ja aber an Weihnachten dann irgendwie nicht passend singen, weil es dann ja auch Ostern und Pfingsten noch mit drin ist. Und da wurde es umgedichtet von einem Holzschuher, der auch im 19. Jahrhundert lebte und hat daraus ein reines Weihnachtslied gedichtet und hat die zweite und dritte Strophe, wir wollen sie uns auch noch mal anschauen, so wie wir sie kennen, umgedichtet. Das heißt, das ist dann das auf der nächsten Seite zu sehen, wo wir die erste Strophe schon eben gehört haben. Ich habe aber bewusst jetzt noch mal die sich wandelnden Zeilen in den Strophen unterstrichen. Also O du fröhliche, O du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit ist gleich. Und dann kommt Welt ging verloren, Christ ist geboren. So kurz, so prägnant, so einprägsam. Und in der zweiten Strophe, Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Auch da einfach, klar und doch so theologisch grundlegend wichtig. Und in der dritten Strophe, himmlische Heere jauchzen dir Ehre. Und immer enden diese Strophen, freue, freue dich, o Christenheit. Also es ist eine fröhliche Weihnachtszeit. Fröhlich, weil Gott durch Christus Gnade schenkt und in diese Welt hineingekommen ist. Und das ist der tiefste Grund der Freude. Jetzt ist doch naheliegend, dass das wohl ein Mensch auch geschrieben hat, der ja so Freude durch und durch erlebt hat. Das würde man doch sich wünschen und denkt vielleicht auch, dass das so ist. Wir können nicht das Allerinnerste dieses Menschen jetzt beleuchten, aber wir können die Umstände uns anschauen. Johannes Daniel Frank, eben in der Anfang des 19. Jahrhunderts gelebt, sogar geboren 1768, aber seine Hauptwirkungszeit sozusagen war dann bis 1826. Seine Kindheit war, dass er mit 10 Jahren aus der Schule genommen wurde und wir würden heute sagen, und Kinderarbeit als ja, Helfer in der Perückenwerkstatt seines Vaters war. Aber Gott hat es möglich gemacht, dass er Kindheit dann doch auch auf der Schule verbringen konnte, gesponsert durch einen Stadtvater von Danzig. Er konnte die Schule absolvieren, konnte sogar ein Studium der Theologie abschließen. Und die Worte dieses Stadtvaters zum Abschluss prägten ihn sehr. Der sagte nämlich, wenn ein armes Kind an deine Tür klopft, vergiss nie, dass du selbst ein armer Junge warst. Inzwischen lebte Johannes Falk mit seiner Frau Caroline und ihren 7 Kindern in Weimar. Und wir gehen jetzt mal ziemlich weit voraus ins Leben bis zum Jahr 1815. Da tobte noch ein schwerer Krieg mit Frankreich, Napoleon, die ganze Geschichte, die dort dann vom Krieg her noch war. Und am Ende dieses Krieges war eine Naturkatastrophe. 1815 bis 1816 gab es eine tiefe Hungersnot. Ausgelöst durch einen Vulkanausbruch in Indonesien war das im Grunde eine weltweite Naturkatastrophe. Es gab jedenfalls keinen Sommer in diesem Jahr. Und das heißt keine Ernte und dauerhafte Kälte. Und alles zusammen, der Krieg und die Folgen dieser Naturkatastrophe brachten nicht nur Krankheit und Tod, sondern unzählig viele Waisenkinder. Kinder, die heimatlos, bettelnd, zum Teil stehlend, dann eben auch in Weimar lebten. Wir kommen aber gleich auf den Lebenslauf von Johannes Falk nochmal zurück. Ich möchte die Aussagen dieses Liedes noch einmal wenig beleuchten. Deswegen der erste Gedanke heute, Christus kommt zu unserer Freude. Christus kommt zu unserer Freude. In der ersten Strophe, Welt ging verloren, Christ ist geboren. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Das war eine wesentliche zweite Strophe. Und wenn wir das mal reinsehen, dann sehen wir, dass der Ursprung dieses ganzen Liedes nochmal ausdrückt, es geht hier um die Gnade Gottes, dass er gnadenbringende Weihnachtszeit bringt, also ein unverdientes Handeln Gottes an den Menschen. Und dazu wollen wir die zentrale Botschaft, die wir jetzt zwar erst vor 2 Tagen, 3 Tagen an Heiligabend gehört haben, nochmal diese Verse hören. Ich habe sie auch nochmal dabei hier. Sie erschraken sehr, heißt es im Lukas 2, Vers 9 bis 11, und das sind die Hirten, die sehr erschraken. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. Und davon handelt dieses Lied. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Da geht das sogar bis ins Kreuz, zum Kreuz des Tod Jesu hinein, dass er zur Versöhnung gekommen ist. Was für wichtige theologische Aussagen. Jesus Christus kam in diese Welt des Schmerzens und der Gottvergessenheit, um Menschen wieder zusammenzubringen zu Gott. Ja, und die dritte Strophe, was die Engel gesungen haben zu den Hirten auf den Feldern, da heißt es in den Versen der Bibel: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Und in dem Lied in 5 Worten ausgedrückt: Himmlische Heere jauchzen dir Ehre. Das ist die Gnade Gottes über Christus, die den Menschen damals und uns auch ja auslösen kann, dass es ein echtes Lob Gottes gibt. Und es wird in uns ausgelöst werden, wenn wir es annehmen, dieses Handeln Gottes, wenn wir erkennen, dass er wirklich in seiner Gnade alles in Christus für uns getan hat, dann werden wir zum Lob Gottes kommen. Denn das ist, was das Lied ausdrückt. Es macht froh. Es drückt aus, dass wir erfüllt sind von Freude. O du Fröhliche, das drückt dieses Lied aus. Jetzt frage ich, wie sehr rührt uns, wie sehr rührt dich diese Botschaft von den Engeln her an? Oder welche Geschichte hast du auch mit diesem Lied? Wie sehr bewegt dich dieses Lied persönlich oder auch diese Freude in der Gnade Gottes? Ein zweiter Gedanke heute: Trost und Hoffnung mitten im Leid. Ja, wir gehen nochmal in den Lebenslauf von Johannes Falk zurück. Wir haben gehört von diesem Kriegsende 1815 und der gravierenden Naturkatastrophe ohne Sommer im Jahr 1815-16. Und die Not war allenthalben groß. Aber 2 Jahre vorher schon hat Johannes Falk mit seiner Frau Caroline zusammen ein extrem schweres Schicksalsjahr hinter sich. Seine Frau Caroline und er hatten zusammen 7 Kinder. Als 1813 eine Seuche, es war wohl Typhus, ins Land kam, starb der 1-jährige Sohn. Bald darauf die erst 2 Monate alte Tochter. Wenig später Eugenie, 6 Jahre alt, und 2 Wochen später der 3-jährige Guido. Alles in einem Jahr. Und nach der Beerdigung des 4. Kindes wurde er selbst sehr schwer krank, lag wochenlang bewusstlos da und schwebte zwischen Tod und Leben. Aber wenn wir die Schriften sehen von ihm, dann sehen wir, dass er die Dinge vor Gott ausgetragen hat. Er war ein Dichter. Und er hat das so ausgedrückt in einem Gedicht, Gebet: Hast du unseren Untergang, Herr, beschlossen, mach's nicht lang. 5 sind schon in deinen Händen, lasst uns alle selig enden. Als er nach dem Tod der 4 Kinder und dem Ringen nach Leben und Tod merkte, dass Gott ihm etwas zu sagen hatte, da hat er ganz bewusst auch sein Leben nochmal Gott hingegeben und gesagt: Herr, was jetzt passiert, das ist ganz aus deiner Hand, was du möchtest. du hast mich von dem Tod gerettet, jetzt ist es dein Plan. Sinngemäß hat er gesagt, Gott schenkt dir das Leben, weil er weiß, dass du ein Herz voll Liebe für deine Mitmenschen hast. Ja, so war er bekannt. Das sollst du den armen Kindern zuwenden, die ihre Eltern verloren haben. Und deswegen ist seine, ja, ihre gemeinsame Berufung von Caroline und ihm gewesen, seitdem verwahrloste, herumstreunende Kinder in ihr Haus aufzunehmen und zu versuchen, sie zu versorgen und auf den rechten Weg zu bringen. Später schrieb er, unsere Anstalt handhabt drei Schlüssel. Den Schlüssel zum Brotschrank, den Schlüssel zum Kleiderschrank und den Schlüssel zum Himmel. Sie gründeten in Weimar die Gesellschaft der Freunde in Not und ja, sie versuchten, die Heranwachsenden und Jugendlichen dann in Lehr- und Arbeitsstellen zu vermitteln. Und sonntags, ja, da versammelten sie sich, alle Kinder im Haus, zur Sonntagsschule. Und da genau ist dieses Lied entstanden, wo er wollte, dass die Kinder es im Grunde jetzt auch verstehen, was christlicher Glaube und das Kirchenjahr auch bedeutet. Und dann diese drei verschiedenen kirchlichen Anlässe in diesem Lied. Aber dieses Leben war den Leuten zu bunt. Wir waren vor einiger Zeit, Sonja und ich, mal in Weimar und wir haben dieses Haus jetzt gesehen in einer Dokumentation. Das ist wirklich so im Zentrum von Weimar. Und Goethe, die sich übrigens auch kannten, lebte auch gerade um die Ecke. Und das war schon eher so die gehobene Klasse, die da lebte. Und dann diese Kinder und dieser Lärm. Und das war denen ein Dorn im Auge und ihnen wurde gekündigt. Sie wollten aber doch eigentlich eine Erziehungsanstalt ausbauen und dann diese Kündigung. Sie waren gezwungen, in Eile eine andere Unterkunft zu finden. Und dann hatten sie ein verfallenes Gebäude in Weimar angeboten bekommen, wo Luther öfter übernachtet hatte. Und dieser Einzug in den neuen, wie sie ihn nannten, Lutherhof, der musste komplett mit der Hilfe der Kinder und Jugendlichen renoviert und gestaltet werden. Aber das war ein gemeinsames, großes Projekt. Und später schrieb er an einen Freund, könnten Sie uns sehen, Sie würden sich freuen und Gott preisen. Kinder von Räubern und Mördern singen Psalmen und beten. Die Kinderanzahl stieg stark und ja, es wurde auch neben der gewissen Unterricht von Schule quasi auch und Sonntagsschule dann eine vorbereitende Ausbildungsschule. Jetzt können wir natürlich fragen, woher kann dieser Mann und die Frau Caroline, die als starkes Team unterwegs waren, diese Kraft hernehmen, auch in diesem Leid. Er hatte diesen Gott von Anfang an ja schon kennengelernt im Elternhaus und er hat ihn als barmherzigen, gnädigen Gott kennengelernt, der auch sein Herz geformt hat. Und ja, so ein bisschen wie ein Gott, wo man, wenn wir an zu Hause denken, wenn man einfach an den Kühlschrank gehen kann, sich bedienen kann, wenn man so vertraut miteinander umgeht, auch das Vertrauen hat, so schien er diesen Gott zu kennen, zu lieben und dass er das weitergeben konnte mit seiner Frau auch, dass Kinder Gott kennenlernen, dass sie ja gerettet werden von dem Gott, denn das will er, das hat er uns gesagt. Für uns kann dabei Folgendes wichtig sein, wenn wir seine überaus widrigen Umstände sehen, mit seinen Kindern und der eigenen Krankheit, alles was war, an Gott weiter festzuhalten, sich an Gott zu wenden, in den Schmerzen, in der Not, im Gebet. Und er hat es in seiner Sprache des Gedichtes getan, aber er wusste sich von Gott immer gut aufgehoben. Dass Gott jetzt in dieser Situation auch sieht und eingreift, dass wir das in all unseren Situationen auch erleben. Trost und Hoffnung mitten im Leid. Ob wir dann auch nach solchen Situationen so fröhlich singen können, wie er gedichtet hat: O du fröhliche, o du selige Weihnachtszeit. Und ein letzter, dritter Gedanke heute: Kinder stark machen für das Leben. Das ist so die letzte Beobachtung, diese Einstufung, Entstehung aus dem Lied und dem ganzen Leben von ihm und seiner Frau. Sie waren, wie gesagt, ein sehr starkes Team. Ich finde es sehr beeindruckend, wie sie gemeinsam diese Waisenkinder auch letztlich, wie sie das leidenschaftlich gelebt haben. Am Anfang waren das so 30 in etwa und danach im Lutherhof waren das dann zeitweise über 50. Und es wird berichtet, dass sie in den verbleibenden 13 Jahren, wo sie das tun konnten bis zu seinem Tod, etwa 500 Jugendliche in eine Lehr- und Ausbildungsstelle vermitteln konnten. Und er hat durch sein vom Glauben an Gott geprägtes Leben vielen Waisenkindern auch den Weg zeigen können in dieser Welt, in der ja, es viel Widerstand auch für sie gab, im Leben stark zu werden. Wenn man keine Mutter hat, keinen Vater hat, aber dann doch irgendwo ein neues Zuhause erfahren darf. Und sie haben gewaltfreie Pädagogik gelernt. Das war für die damalige Zeit was ganz Neues. Die Kinder wussten sich geborgen und geliebt. Ein Kind erhält durch die Adoptiveltern eine komplett neue Perspektive, unabhängig von seiner schwieriger Vergangenheit angenommen zu sein. Und genau dies ist der Wunsch des himmlischen Vaters, der eine Beziehung zu uns Menschenkindern auf Erden sucht. Ja, die Bibel sagt dazu ganz klar, Psalm 27, Vers 10, wenn selbst Vater und Mutter mich verlassen, wird doch der Herr mich aufnehmen. Wenn selbst Vater und Mutter mich verlassen, wird doch der Herr mich aufnehmen. Und die Gleichnisse Jesu über Gott den Vater, die machen so deutlich, wie Gott bereit ist, in seiner Barmherzigkeit und Liebe uns anzunehmen und den Weg mit uns zu gehen. Und der Grundgedanke, Kinder stark zu machen für das Leben, der hat mich noch weiter beschäftigt. Denn welche Eltern möchten das von uns nicht? Und mit großem Respekt und Achtung für diese Aufgabe möchte ich allen Eltern heute Morgen Mut zusprechen und Kraft von Gott. Haltet euch diesen Wunsch und bleibt da dran, eure Kinder stark machen für das Leben. Stark machen, damit ist gemeint auch familiär. Stark in dem Bewusstsein und in dem Erleben, dass sie von euch geliebt sind. Quasi so, der Liebe meiner Eltern kann ich gewiss sein. Und wenn sie dann in diesem langsamen Erwachsenwerden hineinkommen und das Notwendige und drastische Auseinandersetzung nun mal gibt, umso genialer, wenn Gott die Gnade schenkt, dass sie in diesem Entwicklungsprozess trotzdem diese Liebe spürbar ist. Aber die Kinder auch geistlich stark machen. Für den Alltag in der Familie bedeutet das, dass wir irgendwo auch erkennbar sind im Leben mit Christus. Wie das im Familienleben im Einzelnen gestaltet wird, das wird sicher jede Familie auf ihre Art machen, wie das mit Gebet ist oder wie das Zusammenleben unter den Geschwistern läuft oder welche geistlichen, biblischen Werte auch vermittelt werden und die letztlich dann auch den Charakter prägen. Aber neben der Familie ist es sicher auch die Gemeinde. Und deswegen freue ich mich und danke an der Stelle auch allen, die mitarbeiten in dem, wo Kinder geprägt werden, auch in der Gemeinde und wo wir auch vielleicht in den Gemeinden bewusst auch diesen Auftrag haben, Kinder stark und fit zu machen für das Leben. Ja, und zum Abschluss Wenn wir auf das Lied, auf das Leben schauen, dann scheinen das so zwei unterschiedliche Pole zu sein. Da ist dieses starke, frohmachende Lied und dann auch das Schicksal dieser Familie, die ihre vier Kinder verloren hat. Und dass dieser Schlag aber sie zurück zu Gott und den Glauben des Elternhauses geführt hat und dass sie die Jahre bis 1826 wirklich dieser Aufgabe an den Waisenkindern im Lutherhof gewidmet haben und im Grunde die erste moderne Erziehungsanstalt für Waisenkinder gegründet haben. Und Falk hat wesentliche Grundsätze der Sozialpädagogik entwickelt und großen Einfluss auf Johann Heinrich Wiechern und andere Pädagogen ausgeübt. Sein Vertrauen an Gott und die Nähe zu Gott durch alle Krisenzeiten hindurch, das ist es, was ihn und vielleicht auch uns, wenn wir das sehen, dankbar macht und auch froh bleiben lässt in dieser Nähe Gottes und aus seiner Gnade. O du Fröhliche, ich lade ein, dass wir noch beten. Herr, in dem Lied und vor allen Dingen in den Botschaften um Weihnachten sind wir so froh und dankbar, Christus, dass du kommst zu unserer Freude, dass dein Kommen alles mit Gnade zu tun hat. Gnade Gottes, gnadenbringende Weihnachtszeit, weil du als Retter kommst, als Erlöser und der, der uns versöhnt mit Gott und dass wir dann hineinkommen in das Lob und in den Dank. Lebendiger Gott, wir danken dir auch für Trost und Hoffnung mitten im Leid, wie du dieser Familie geholfen hast und wie du sie geführt hast und wie du uns Trost und Hoffnung geben willst, auch wenn wir schwierige Zeiten durchmachen. Und wir danken dir, dass Berufung erkannt werden kann, weil du redest und dass wir sie leben können. Auch darum wollen wir dich bitten. Und dieses Anliegen, Kinder stark zu machen für das Leben, ist auch eine Berufung für Familie, für Gemeinde. Und da wollen wir dich auch um deine Gnade bitten. Wir preisen dich. Amen.